Herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. In der Blauen Stunde ist heute der Oberbürgermeister von Wiesbaden, Dr. Helmut Müller, zu Gast. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Das ist ja gar nicht so einfach bei Ihrer gegenwärtigen Terminlage. Guten Abend, Herr Müller.
Hallo, guten Abend.
Über Sie ist naturgemäß viel geschrieben worden, über Ihre Arbeit für die Stadt sowieso, gelegentlich auch über Persönliches. Das bringt ja Ihr Amt so mit sich. Ein Bereich ist mir aber immer ein bisschen zu kurz gekommen dabei. Und deswegen wollen wir heute mal klären, Herr Müller, wie halten Sie es mit der Kultur?
Das ist für mich ein extrem wichtiger Bereich. Und zwar jetzt nicht im Sinne von, da muss man Abonnement oder sowas kaufen, sondern für das ganz normale tägliche Leben.
Wie sind Sie denn kulturell sozialisiert worden? Das heißt, wie war das in Ihrer Kindheit? Haben Sie gelesen? Sind Sie ins Kino gegangen, ins Theater?
Alles in dieser Reihenfolge. Eigentlich gelesen habe ich als Kind wirklich sehr viel. Es hing damit zusammen, meine Mutter liest oder Lars hat sehr viel gelesen. Meine Mutter ist so ein bisschen anthroposophisch angehaucht. Dadurch haben wir immer Goethe-Gedichte von ihr gehört und aber auch Zugang gefunden. Und dann mit einem Freund, wir haben sozusagen am laufenden Meter gelesen. Und ich glaube, man muss auch viel lesen, um so ein Gespür dafür zu bekommen, was man lesen muss und was nicht. Zum Theater, das war...
Was haben Sie denn gelesen?
Auch alles mögliche. Ich habe gerade auf der Herfahrt überlegt. Das erste Buch, das ich als Kind durchgelesen habe, war, also in einem Zug durchgelesen habe, war so eine tschechische Wassermann-Geschichte, Wassermänner-Geschichte. So ein Bild, das einem dann laufend begleitet. Und bei uns in dem Stadtteil, wo ich aufgewachsen bin, gab es so eine Bibliothek. Die habe ich dann wirklich so Regal für Regal durchgelesen.
Was ist Ihnen da in Erinnerung geblieben? Das wichtige Buch der Kindheit?
Also das gab viele. Wie gesagt, was mir als Erinnerung geblieben ist, da habe ich vorhin bei der Herfahrt gerade mal drüber nachgedacht, ist eben dieses Buch mit diesem Wassermänner-Sujet. Also diese Zwischen Fiktion, zwischen Märchen und Realität, das ist mir als erstes Buch in Erinnerung geblieben.
Ja, also für den, der das nicht kennt, ich kenne es auch nicht, also was war das Spezifische daran, wenn Sie das noch kurz sagen könnten?
Ja, also eine reale Geschichte, die eben so einen fiktiven Teil dann bekommt, weil eben so ein Wesen aus einer anderen Welt dann eben dazukommt. Und ich meine später bei den, was mir so in Erinnerung geblieben ist, was mir gerade kürzlich durch diesen wunderschönen Film wieder in Erinnerung gekommen ist, Werther hat mich sehr, sehr beeindruckt, ebenso als, wie soll ich sagen, nicht so als Klassiker, sondern so richtiger, so, eines jungen Menschen, der so die Welt für sich entdeckt und die Welt aus den Angeln hebt. Oder was mir auch in Erinnerung geblieben ist, was mir auch gut gefallen hat, war Lenz. Und zwar sowohl Büchner-Lenz als auch der Peter-Schneider-Lenz. Der erste Satz, der ist mir irgendwie immer so erinnerlich. Am 13. Jänner stieg Lenz vom Gebirg.
Das war gestern vor ein paar Jahren.
Ja, genau. So vor 40 oder noch ein bisschen mehr Jahren war das.
Ja, wie war es mit Theater, Film?
Theater, das ist eine ganz, ganz verrückte Geschichte. Theater, meine Eltern, die hatten ein Abonnement bei uns zu Hause im Theater. Und ist noch viel verrückter, die ganze Sache, weil meine Mutter hat eine Cousine, Großcousine, die hat am Theater geputzt. Und dadurch bin ich zum Statisten gekommen. Und Statist war eine hervorragende Geschichte. Das hieß, man konnte aus wichtigem kulturellen Grund nachts wegbleiben. Und das habe ich ausgesprochen gerne gemacht. Und das habe ich auch über etliche Jahre gemacht. Mein nächster Bruder hat das auch gemacht. Und gut, ich kenne ziemlich viele deutsche Operetten, weil das immer der Teil war, wo viele Statisten gebraucht worden sind. Aber eben auch andere Sachen. So Brecht, ich glaube, Galileo Galilei kenne ich noch auswendig aus der Zeit. Vor allen Dingen die Teile, wo Statisten dann auf die Bühne kommen. Und Opern auch. Also Carmen habe ich 50 Mal oder so mitgespielt. Also es war einfach faszinierend in jeder Beziehung. Und was auch ganz toll war, war nicht nur das Theater an sich, sondern vor allem auch so das Theater drumherum. Also wenn man mit Schauspielern im Fernsehen geguckt hat, wir haben Fußball-Weltmeisterschaft in der Theaterkantine angeguckt. Also es war noch beeindruckender als Theater auf der Bühne.
Ja, dann ist man angefüttert und das lässt einen dann auch eigentlich nie los.
Das ist so. Damals, ich komme wie gesagt aus Heidelberg, damals war Neuenfeld so der Shootingstar, der Junge am Theater. Und das hat dann noch ein Übriges dazu getan, um die Motivation, irgendwas im Theater zu tun zu haben, nicht nur vorne reinzugehen, sondern eben auch den Bühneneingang benutzen zu können. Das war schon war einfach interessant. Klasse.
Haben Sie auch ein Musikinstrument gelernt?
das gehört zu den wunden Punkten. Ich habe mal angefangen, also so wie man es üblicherweise macht, mit Flöte. Aber meine musikalische Begabung und vor allem meine Disziplin zu dem Zeitpunkt, das war irgendwie so Grundschulzeit, hat sich in Grenzen gehalten. Also es ist ein gescheitertes Kapitel.
Was interessiert Sie denn heute? Also ich erinnere mich vor ein paar Jahren, das war bevor Sie Oberbürgermeister wurden, Sie waren damals designiert. Das war, glaube ich, der April 2007. Da gab es eine Reihe in Wiesbaden. Wiesbadener Prominente stellen ihre Lieblingsautoren vor und Sie haben damals Irene Dische vorgestellt.
Ja, stimmt. Also das war, Irene Dische hat mich sehr, sehr begeistert. Vor allen Dingen war auch prima, sie mal persönlich kennenlernen zu können, weil ich etliche Bücher von ihr gelesen hatte. Also das, was mich am meisten fasziniert, so der Einstieg zu ihrer Literatur, war Fromme Lügen. Also ein wirklich sehr gutes Buch. Also habe ich gerade meinen Kindern auch wieder empfohlen.
Da geht sie ja mit jüdischen Mitbürgern hart ins Gericht und man war geschockt. Also 1990 und hat gesagt, darf die das überhaupt? Können Sie sich erinnern? Ging es Ihnen auch so?
Ja, was mich auch berührt hat bei der Sache, ist so ein Stück deutscher Geschichte auch, die mich immer sehr, sehr bewegt hat. Aber ebenso ein Familienleben zwischen Deutschland, New York und wieder Deutschland. Das fand ich so spannend dabei. Also abgesehen von dem schockierenden. Das war aber auch damals die Zeit, in der auch eine ganze Reihe anderer auch Sachbücher erschienen sind, dieselben Fragen gestellt haben. Aber ich fand ihre Vita oder die Vita ihrer Familie, also von Deutschland emigrieren müssend nach Amerika, deutsche Identität und kulturelle Teile beibehaltend und dann wieder nach Deutschland zurückziehen, das fand ich das ausgesprochen Spannende.
Kann man heute noch empfehlen, Irene Dische, Fromme Lügen.
Unbedingt.
Leider gibt es diese Reihe nicht mehr. Wen würden Sie denn heute gerne vorstellen? Fällt Ihnen da jemand ein?
Ach, das ist eine gute Frage. Ich habe in der letzten Zeit, habe ich mich gerade durch ein paar Wälzer durchgearbeitet, die mir ganz gut gefallen haben. Ich habe dieses Buch über Jerusalem gelesen. Also das ist so, ich weiß nicht, ich glaube ein 1000-Seiten-Büchlein über die Geschichte von Jerusalem. Ist auch eine faszinierende Sache, vor allen Dingen, wenn man das mal so in einem Ablauf sieht. Im Moment bin ich so ein bisschen bei historischen und Darstellungen, Sachbüchern, mehr als in Romanen im Moment.
Ist aber jetzt kein Autor in Sicht?
Im Moment weiß ich nicht.
Also den Sie vorstellen wollten in Wiesbaden?
Müsste ich drüber nachdenken, aber ich würde einen finden.
Für welchen Künstler überhaupt würden Sie alles stehen und liegen lassen, wenn er denn in die Stadt käme? Ich meine jetzt nicht als Interviewer oder als Gesprächspartner, sondern als Besucher.
Muss ich eine Sekunde nachdenken. Also ich glaube, wenn wir im Bereich Film noch ausgelassen haben, ich glaube, wenn Brigitte Bardot käme, würde ich das stehen und liegen lassen, um sie kennenzulernen.
Und mit ihr über Elefanten sprechen.
Wahrscheinlich, ja, genau.
Im vergangenen Herbst wurde die 25-jährige Partnerschaft Wiesbaden-Breslau gefeiert. Und Sie entschieden sich beim Festakt im Rathaus nicht nur für Beethoven, wie bei solchen Feierlichkeiten allgemein üblich, sondern für ein polnisch-deutsches Jazzkonzert. Das sagt ja auch schon etwas über Sie aus.
Ja, das hat mich also als Jugendlicher immer beeindruckt. Das war so die Zeit, als Polen noch kommunistisch war. Da gab es eine ganze Reihe von Jazzkonzerten, zum Beispiel Sopot und andere. Und das war so eine verbindende Geschichte, wo Musik den eisernen Vorhang einfach hat vergessen lassen. Und polnischer Jazz, ich bin jetzt kein großer Kenner, aber das hat für mich was Symbolisches, was Verbindendes. Wir haben übrigens bei dem Besuch auch noch so eine kleine Literaturexkursion gemacht mit Marek Lasko. Den Autor habe ich über die Partnerschaft kennengelernt, als der Stadtpräsident zum ersten Mal hier war. Hatte er gesprochen beim Volkstrauertag. Und dann haben wir das Grab von Marek Lasko auf unserem Friedhof besucht und danach habe ich einige übersetzte Dinge von Marek Lasko gelesen. Das war auch ausgesprochen interessant. Deswegen, weil es auch eine Verbindung zwischen Breslau und Wiesbaden ist, haben wir diesen Autoren auch ein bisschen so in den Mittelpunkt der Feierlichkeit gestellt. Weil ich finde, Literatur und Musik und Film und Kino, Theater ist nichts Abgehobenes, sondern sollten Dinge des Tages sein.
Ja, und nicht immer diese Feierlichkeitsnummern genau, wie Beethoven und so weiter. Nochmal zurück zu Witold Reck. Wir hören jetzt ein Stück von ihm, der an diesem Abend eben dabei war. Bekannt wurde er als Musiker, der Jazz mit klassischen und folkloristischen Einflüssen verbindet. Fellow ist der Titel. Ihre Kulturdezernentin Rose-Lore Scholz sagte, Kultur sei die Seele einer Stadt. In diesem Sinn wollen wir mal ein bisschen Seelenerkundung betreiben. Was diagnostizieren Sie, Herr Müller?
Also ich glaube, wir haben eine sehr lebendige Seele in unserer Stadt, und zwar in jeder Beziehung. Vielleicht können wir das noch ein bisschen erweitern. Ich war früher Referent von Walter Wallmann, bin überhaupt zum ersten Mal mit Kommunalpolitik in Berührung gekommen. Allerdings nicht, als er Umweltminister in Bonn oder Ministerpräsident war, sondern als ich war persönlich Referent, als er in Bonn war. Dann habe ich eben seine Arbeit in Frankfurt mitgekriegt und habe da auch mitgekriegt, was Kulturpolitik in einer Stadt ändern kann. Weil Frankfurt hat sich in seiner Zeit nicht durch Gebäude geändert oder Banken oder so, sondern eigentlich durch die großen kulturellen Aktivitäten in dieser Zeit. Und damals ist mir klar geworden, was Kulturpolitik in einer Stadt für eine Stadt bewirken kann.
Ändern in welche Richtung?
Ja, damals hatte Frankfurt das Image so Frankfurt, Manhattan, das war so das vorherrschende Geld, aber sonst nichts. Und damals hat sich in der Amtszeit von Walter Wallmann, als er Oberbürgermeister war, hat sich das wirklich radikal geändert. Und Frankfurt ist zu einer kulturell bedeutenden Stadt oder als kulturell bedeutende Stadt wahrgenommen worden. Und das hat mich sehr beeindruckt. Das geht in die Abteilungsseele der Kommunalpolitik. Und er hatte damals gesagt, Kultur ist das Ferment der kommunalen Politik. Und ich glaube, da ist sehr viel dran.
Ich erinnere noch mal daran, nach Ihrer Zeit bei Walter Wallmann waren Sie bei Rita Süssmuth und waren der Leiter des Präsidialamtes. Und da hatten Sie eine wichtige Funktion, jetzt an einem bestimmten Punkt. Sie wissen, worauf ich hinaus will. Reichstag, Christo. Das ist alles über Ihren Schreibtisch gegangen, das Verhüllungsprojekt. Und da haben Sie sicher auch eine ganze Menge darüber gelernt, wie das Projekt ausgegangen ist, dass es endlich stattfand. Und ein großer Erfolg war, was Kultur bedeuten kann.
Also das war wirklich faszinierend gewesen. Ich habe später die Umsetzung habe ich dann sozusagen auch als Externer mitbekommen. Aber das war wirklich interessant. Als ich damals Leiter des Präsidialbüros war, hat man ja unglaublich viele Briefe und Eingaben jeden Tag, Kontakte. Und eines Tages habe ich einen Anruf bekommen von Michael Cullen, einem Amerikaner, der in Berlin lebt. Und durch einen Bekannten wurde mir gesagt, ja, sprich mal mit dem, das ist sehr interessant. Und Michael Cullen war derjenige, der in den 70er Jahren diese Postkarte, diese berühmte An Christo geschrieben hat und das mit der Verhüllung vorgeschlagen hatte. Das ist dann so zum Ruhen gekommen. Und wir haben dann damals zusammen den Anlauf genommen, hatten der Bundestagspräsidentin das vorgeschlagen, haben einen Termin mit Michael Cullen gemacht. Und sie fand das eine faszinierende Idee, weil sie für solche Themen sehr offen war. Aber es war natürlich ein Thema, das nicht nur die Präsidentin des Bundestages für sich alleine entscheiden konnte. Und das war dann so eine ganz spannende Geschichte. Also erstmal Christo und Jean-Claude kennenzulernen, war faszinierend. Ich habe auch gelernt, dass man mit politischen Inhalten bei der Kunst sehr vorsichtig sein muss. Bei einem Gespräch hatte ich mal vorgeschlagen, es war so die Zeit des Bonn-Berlin-Umzugs, wie Sie wissen, dass man den Reichstag einhüllen könnte und den Bundestag enthüllen könnte. Aber das hat Christo empört zurückgewiesen, weil seine Kunst für sich und nur für sich steht und nicht mit irgendwelchen politischen Inhalten aufgeladen werden sollte. So, und aus den ersten Überlegungen raus ging das dann weiter. Es war eine unglaublich gute Lobbyarbeit von Christo und Jean-Claude. Der Bundeskanzler damals, Helmut Kohl, hatte nicht so großes Faible für das Projekt, aber er hat die Abstimmung darüber freigegeben. Und Christo und Jean-Claude und das ganze Team haben, glaube ich, mit allen Bundestagsabgeordneten gesprochen.
Also es hat sehr lange gedauert insgesamt, ja.
Hat sehr lange gedauert. Ja, gut, ich meine von der Realisierung, es waren über 20 Jahre. Ja. Aber die letzte Phase war unglaublich aktiv. Und ich habe das immer auch als Teil des Projektes begriffen, dass man mit einer Idee und mit Überzeugungsarbeit dann zu einer Realisierung kommen kann. Und ich glaube, am Ende war das eine Sache, die alle fasziniert hat. Ich jedenfalls fand es zum Beispiel ganz toll, jeden Abend zum Sendeschluss oder so um Mitternacht ein bisschen Reichstag zu sehen. Es war ein wirklich tolles Bild.
Wissen Sie spätestens seit dieser Zeit, wie lange kulturpolitische Projekte dauern können und wie man sie beschleunigen kann auch?
Das Leben ist kurz und die Kunst ist lang.
Wir kommen mal jetzt zurück nach Wiesbaden. Seit 6 Jahren sind Sie im Amt des Oberbürgermeisters. Wie sieht denn die Bilanz nach diesen Jahren in Sachen Kultur aus? Auf die Positivliste gehört natürlich das Theater mit seinem 10. Platz im Deutschland-Ranking, in Hessen sogar auf Platz 1. Vielleicht können wir das mal außen vor lassen. Mhm. Auch den Kulturfonds, da kommen wir gleich noch drauf, in einem extra Kapitel. Ihre Bilanz?
Gut, ich meine, beim Theater muss man auch sagen, das sind wir nur für die Rahmenbedingungen zuständig. Der Intendant ist für den Erfolg dort zuständig. Also ich denke, es gibt eine ganze Reihe von Themen, die sich in den letzten Jahren bewegt haben. Beispielsweise, wenn Sie daran denken, also vom Schlachthof angefangen, Jugendkultur. Wir haben jetzt das Projekt mit der Stadtbücherei auf den Weg gebracht. Das ist jetzt sozusagen in der richtigen Umsetzung. Die Villa Clementine ist renoviert worden, ist ein neues Zentrum geworden. Wir haben beispielsweise auch in der Theaterszene einiges getan. Wir haben das Pariser Hoftheater renoviert und viele andere Dinge mehr. Für mich ist auch ganz wichtig, Kulturpolitik ist nicht nur das, was im Kulturetat passiert, sondern man kann zum Beispiel eben auch durch eine ganze Reihe von Bauprojekten kann man Kulturpolitik betreiben, indem man auch verschiedene Etats zusammenbringt. Also eines der Theaterprojekte, die mir wirklich mit am besten gefallen haben, auch in dem Aspekt Jugendarbeit, ist das Move at School Projekt. Und das war eben auch eine Kooperation zwischen Theater und Stadt, was mich sehr fasziniert hat. Also ich meinen Kollegen in unseren Partnerstädten, da werbe ich immer dafür, weil ich glaube, das ist wirklich ein tolles Projekt, Jugendliche, die ganz, ganz weit von so einem glänzenden Staatstheater sind, einfach über die Schwelle zu tragen.
Dann haben wir noch als nächstes Stichwort Historismus, Kulturerbe. Das ist jetzt auch im letzten Jahr auf den Weg gebracht worden.
Das ist auch ein Thema, das reicht bis ins Jahr 2005 zurück. Damals hatte Professor Kiso den Gedanken geboren, dass die Stadt sich für das Weltkulturerbe, die Liste des Weltkulturerbes bewerben sollte. Und das Thema hat so in den letzten 2-3 Jahren wirklich Fahrt gewonnen. Wobei ich sagen muss, für mich ist das Wichtigste dabei, dass die Stadt sich mit dem kulturellen, mit dem architektonischen, aber nicht nur architektonischen Erbe beschäftigt. Wir machen eine ganze Reihe von Veranstaltungen dazu, wo wir auch versuchen, diese Überlegungen, diese Quellen auch vielen Menschen der Stadt weiterzugeben. Weil ich glaube, dass eine Stadt an sich selber interessiert sein muss, wenn sie ja mit Kultur etwas Positives verbinden will. Aber ich glaube, das ist ganz, ganz gut gelaufen eigentlich.
Wer mehr darüber wissen will, was Sie noch weiteres zu sagen haben dazu, im Einzelnen, der kann morgen in eine Veranstaltung kommen. Ich glaube, 15 Uhr.
Ach, morgen Abend ist die Veranstaltung.
Morgen Abend.
Im Hauptstaatsarchiv. Wir wurden gebeten, dass wir sozusagen nicht nur in unseren internen Zirkeln, in unseren Arbeitsgruppen und in kleinen Runden darüber sprechen, sondern dass wir eben den Stand, die Idee und die Abarbeitung des Projektes eben vielen interessierten Bürgern vorstellen. Deswegen sind wir im Moment bei einer ganzen Reihe von historischen Gesellschaften, um den Stand und die Idee vorzutragen.
Also morgen 20 Uhr im Hauptstaatsarchiv. Zum Wiesbadener Kulturerbe gehört die Marktkirche, das wissen wir, und deren 150. haben wir im letzten November ausgiebig gefeiert. Die schöne Walker-Orgel musste allerdings noch warten, ihr 150. ist erst im Frühjahr dran. Wir begehen das Jubiläum aber schon heute mit einem Stück des langjährigen Markkirchenkantors Hans-Uwe Hielscher, das so gar nichts Kirchliches an sich hat, sondern sehr down to earth ist. Das ist nämlich die andere weltliche Seite des Instruments. Das vergisst man nämlich manchmal, dass diese Seite auch vorhanden ist. Übrigens, jeden Samstag gibt es um 11:30 eine halbe Stunde Orgelmusik. Lohnt sich. Hier aus den fränkischen Weintänzen einen Charleston. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde. Unser Gast heute ist der Wiesbadener Oberbürgermeister Dr. Helmut Müller. Und weiter geht es mit der Kulturbilanz. Im vergangenen Jahr ist Wiesbaden dem Kulturfonds beigetreten, der zwar Kulturfonds Frankfurt-Rhein-Main heißt, aber das soll dem Ganzen ja keinen Abbruch tun. Kann man das als Aufwertung Wiesbadens bezeichnen?
Ja, es sind verschiedene Motive, die uns dazu gebracht haben, dort beizutreten. Natürlich, um auch größere Spielräume für Wiesbaden zu gewinnen, ohne Frage. Aber eben auch, um im Konzert mit den anderen Städten des Kulturfonds oder mit Landkreisen Projekte auf den Weg bringen zu können, die jeder für sich alleine nicht machen könnte. Also von der Bedeutung her, aber auch thematisch beispielsweise, letztes Jahr ein Expressionismus-Thema. Das sind Dinge, die dann auch eine Verbindung in der Region herstellen. Das ist so ein Thema, das mich auch seit sehr langer Zeit beschäftigt, dass man eigentlich die Möglichkeiten, die die Region bietet, viel zu selten sieht und auch nutzt. Und über solche Projekte wie Expressionismus beispielsweise, wenn man es als eine Veranstaltung begreift, wird das hergestellt. Und dann eben auch einfach die Chance, mit größeren Etats einfach bedeutendere Projekte machen zu können. Die Idee ist, das Potenzial, das die Region hat, eben auch kulturell umsetzen zu können.
Also würden Sie da sagen, das sei eine andere Liga, in die Wiesbaden dadurch kommt?
Ja, wo wir die Tür aufstoßen, wo wir ein Teil davon werden. Und ich glaube, auch nur, wenn die Region zusammenarbeitet, kommt sie in eine andere Liga.
Wie will sich Wiesbaden im Kulturfonds positionieren? In welchen Genres?
Also im Moment haben wir ein paar Projekte, die für dieses Jahr geplant sind. Romantik ist ein Thema. Da werden wir auch demnächst eine Ausstellung im Landesmuseum dazu haben. Es wird auch eine Reihe anderer Ausstellungen geben. Wir haben Projekte, die wir, ja, Wiesbadener Projekte machen. Beispielsweise planen wir im nächsten Jahr eine Veranstaltung zum 10. Todesjahr von Volker Kriegel, das auch ein regionales Projekt ist. Wir haben im letzten Jahr oder vorletzten Jahr begonnen, Architektursommer Rhein-Main zu machen. Und das soll auch mit dem Kulturfonds fortgesetzt werden. Und ich unterstütze das auch. Die Idee ist schon, dass wir miteinander arbeiten im Kulturfonds, aber dass wir natürlich das, was wir spezifisch haben, Maifest spielen, Theater, die Kinofestivals, Filmfestivals, dass wir das natürlich auch mit reinbringen, um eben auch die anderen Städte im Rhein-Main-Gebiet für unsere Kulturszene zu interessieren.
Mit welchen Pfunden kann Wiesbaden denn überhaupt wuchern?
Ja, also ich meine, was ich gerade gesagt habe, Maifestspiele, Theater, auch die Filmfestivals, denken Sie an Go East, X-Grand, das sind Filmfestivals, die also ihresgleichen suchen in Deutschland. Zum Beispiel bei Go East, das finde ich, hat eine tolle Entwicklung genommen, dadurch, dass der Osten sich natürlich auch geöffnet hat und unglaublich produktiv ist, gerade in so Umbruchgesellschaften. Da ist es eigentlich der Platz in Deutschland, an dem man schauen muss, wenn man sich für den osteuropäischen Film interessiert. Also das sind Pfunde.
Ich habe mal ein Zitat gelesen von Herrn Lehmann, glaube ich, früher Goethe-Institut. Der Kulturfonds muss Öffentlichkeit schaffen für die Kultur. Sehen Sie das auch so und wird da genug getan?
Also man kann immer mehr tun, gar keine Frage. Aber ich finde den Satz von ihm ausgesprochen richtig. Wir hatten vor einiger Zeit mal so ein Brainstorming, bei dem er auch vorgetragen hat. Er hat mich schon sehr überzeugt. Also er hat eine sehr klare Vorstellung davon. Und vor allen Dingen, das ist jemand, der auch sehr viele Ideen aus seiner Berufstätigkeit hier für die Region Rhein-Main importieren kann.
Wäre jetzt auch eine Möglichkeit, an die glorreichen Zeiten anzuknüpfen, als Wiesbaden noch Filmstadt war?
Also das ist eine Sache. Ich finde den Begriff Wiesbaden Filmstadt auch wunderbar. Aber man muss einfach sehen, dass die historischen Bedingungen in Deutschland sich geändert haben. Ich habe vor einiger Zeit eine Magisterarbeit der Uni Mainz Zeitgeschichte dazu gelesen. Und der Grund, weshalb wir hier eine Filmstadt waren, hing einfach damit zusammen, dass die klassischen Filmzentren in Deutschland, Hamburg, Berlin, vor allen Dingen München, einfach zu viele belastete Personen hatten, sodass die Alliierten eben keine Lizenzen ausgestellt haben. Und Wiesbaden hat diese Nische damals klug genutzt. Damals war der Oberbürgermeister Redelhammer, der da große Verdienste erworben hat, auch bei der Frage der Förderung. Und das hat dazu geführt, dass Wiesbaden wirklich für eine ganze Zeit lang eines der Zentren hier geworden ist. Allerdings in dem Maße, in dem sich die alten Zentren erholt haben, insbesondere auch jetzt mit Berlin und München natürlich, sieht man, dass da eine Gravitation zu den alten Zentren doch stärker ist. Ich denke, es gibt eine ganze Reihe von Punkten, die wir pflegen müssen und ausbauen können. Ich finde es zum Beispiel wunderbar, dass die Monnau-Stiftung hier in Wiesbaden nicht nur geblieben ist, sondern eben auch gebaut hat. Das ist für mich so ein Nukleus, an dem wieder einiges entstehen kann. Außerdem gibt es eine sehr, sehr große kreative Szene. Gerade
nochmal zu Murnau. Die Stadt unterstützt Murnau ja jetzt in diesem Jahr und im letzten Jahr und in diesem Jahr großzügig.
Ja, wir haben es auch damals unterstützt. Ja? Das war eine Kooperation zwischen Land und Stadt. Wir haben damals das Grundstück zur Verfügung gestellt und das Land hat eben den Bau gefördert. Unsere Überlegung war relativ einfach. Es gab ein Gutachten des Bundesrechnungshofes, dass alle Archive und archivähnlichen Institutionen in Potsdam und in Berlin konzentrieren wollte. Und das wäre ein herber Verlust gewesen, wenn Murnau hier weggegangen wäre. Und deswegen war das Land, aber auch wir, heftig daran interessiert, dass Murnau hier ganz viel Beton in die Erde bringt.
Wie sehen Sie denn die Möglichkeiten einer Förderung noch in diesem Bereich? Also ist das genug, was bisher geschieht, oder kann da nicht noch mehr passieren? Also die Filmschaffenden in Wiesbaden, die brennen darauf, etwas von innen zu hören.
Ja, also ich glaube, dass die Hauptaufgabe in der Stadt ist, Podien zu schaffen, das heißt die Festivals, aber eben auch beispielsweise die Förderung von Murnau. Sie haben es gerade angesprochen mit der Einrichtung des Kinobetriebs und der Öffnung für die Öffentlichkeit. Das fördern wir. Und viele Dinge, die wir in Kooperation beispielsweise mit dem Caligari, mit dem Filminstitut machen. Aber die wirtschaftliche Filmförderung, glaube ich, ist eine Sache, die eine Stadt überfordert.
Ja, natürlich kann eine Stadt jetzt nicht Filme produzieren. Mhm. Aber ich habe von vielen hier ansässigen Produzenten gehört, dass sie gerne mit dem Wirtschaftsdezernenten ins Gespräch kämen. Aber der schweigt bisher. Es geht darum, die Filmstadt auch in Wirtschaftskreisen öffentlicher zu machen, beziehungsweise zu sagen, welche Ressourcen hier da sind und eventuell Kooperationen zu ermöglichen. Leider hat der Wirtschaftsdezernent noch nicht darauf reagiert.
Gut, ich meine, wir haben das Thema bei der Kulturdezernentin in hauptsächlicher Sache, aber das spricht überhaupt nichts dagegen, dass wir auch den Wirtschaftsdezernenten damit einbeziehen. Was ich meinte mit Filmförderung, ist eben sowas wie die hessische Filmförderung. Das sind Etats, die eine Stadt einfach überfordert. Aber was wir natürlich machen können, was wir übrigens auch tun, ist zum Beispiel Produktion unterstützen, indem zum Beispiel, wenn jemand Locations sucht, dass wir eben dafür sorgen, dass die Dreharbeiten stattfinden können, die ganzen Prozeduren mit den Genehmigungen und sowas übernehmen. Wir hatten gerade kürzlich wieder ein Gespräch dazu. Wir haben eine Stelle bei uns. Wir haben bei uns das Pressereferat dafür zuständig gemacht. Also wenn ein Produzent sich für ein Dreh in Wiesbaden interessiert, kann er sich an diese eine Stelle wenden und die hilft ihm dann, beziehungsweise bereitet auch vieles vor.
Gut zu hören, das ist ein Fortschritt.
Ja, ja, ich halte das für wichtig, weil das sind ja kostspielige Dinge, wenn man das alles selber machen muss. Und den Vorschlag, den Sie gerade genannt haben, den will ich gerne aufgreifen. Da spricht überhaupt nichts dagegen. Ich weiß, dass meine Kollegin Frau Scholz vor kurzem ein Gespräch mit den Filmschaffenden hier in der Stadt hatte.
Ja, ich war dabei. Ich kenne die Diskussion. Ja, ja.
Ja, und ich meine, das kann sozusagen der erste Schritt sein, dass die wirtschaftliche Seite dann eben auch dann bearbeitet wird. Das spricht aus meiner Sicht überhaupt nichts dagegen. Das sollte man unbedingt machen.
Darüber werden sich viele freuen, ganz bestimmt. Stichwort Identität der Stadt. Für viele Wiesbadener wie auch Besucher ist unklar, was Wiesbaden überhaupt ausmacht. Ich habe gerade bei Wiki Voyage gelesen, dass Wiesbaden heute nicht mehr als Kurstadt, sondern als Kongress- und Kulturstadt einen Ruf genießt. Ist Ihnen das neu? Ein Ruf als Kulturstadt?
Also ich habe vor einiger Zeit in einem Ranking gelesen, dass Wiesbaden, wenn man so verschiedene Themen in Deutschland in Städten vergleicht, im Bereich Kultur sehr gut abschneidet. Da ist bisher noch nicht sehr drüber gesprochen worden, aber von den Inhalten finde ich schon sehr, sehr zutreffend. Und das ist einer der Punkte, denken Sie an das, was ich vorhin über Walter Wallmann gesagt habe, wo man als Kommunalpolitik daran arbeiten sollte, die Idee einer Stadt zu befördern. Und Wiesbaden ist eine Kulturstadt.
Wie würden Sie, oder was sagen Sie, was ist die Identität der Stadt?
Also mir hat eine Sequenz sehr gut gefallen, die mir untergekommen ist beim Lesen oder bei der Vergabe der Gutachten fürs Weltkulturerbe. Professor Jarassé von der Uni von der Sorbonne hat Wiesbaden definiert im 19. Jahrhundert als Salon d'Europe. Eine Stadt, in der sich Europa getroffen hat, die Gesellschaft Europa getroffen hat, bevor Europa konstitutiv da war. Und ich glaube, das ist etwas, was Wiesbaden wirklich ausmacht. Ein Treffpunkt, wo sich Menschen aus allen möglichen Ländern treffen. Das ist heute übrigens wie damals, allerdings auch aus anderen Gründen. Und damit ein Ort für diesen Austausch darstellt. Und immer, wo Austausch stattfindet, ist Spannung. Wo Spannung ist, entstehen kreative Ideen, müssen Lösungen her. Und ich glaube, das macht die Stadt aus.
Es sind heutzutage dann andere Schichten und nicht mehr die Adligen und die Offiziere wie früher zu Kaiserszeiten, als Wiesbaden so die Weltkurstadt war.
Das ist so. Ja. Ich meine, es sind heute auch andere Schichten, die Ideen produzieren.
Ja, klar. Einer, der gern nach Wiesbaden kommt, ist Ulrich Tukur, den Wiesbadenern bestens bekannt, etwa von seinen Auftritten beim Fernsehkrimi-Festival. Am Mittwoch gastiert er im Kurhaus mit seinen Rhythmusboys und dem Programm Musik für schwache Stunden. Jetzt und heute hören wir von ihm und seiner Band Tanzpalast. Herr Müller, wenn ich Tukurs Lied über den Tanzpalast höre, muss ich zwangsläufig irgendwie an unser baufälliges Walhalla denken. Und damit komme ich zu den Baustellen in unserer schönen Stadt. Also was das Walhalla betrifft, kann man da, um im Bild zu bleiben, im Seelenbild von seelischer Grausamkeit sprechen, dass da nichts passiert?
Kein Widerspruch. Es ist schon was passiert, weil was ganz wichtig ist, wir hatten vor ein paar Jahren Gelegenheit, die Walhalla in dem heutigen Zustand zu kaufen. Das war deswegen wichtig, damit nicht irgendjemand anderes mit der Walhalla irgendwelche Kaufhausideen oder sowas betreibt. Das hatten wir vor ungefähr 10 Jahren mal gehabt. Und ich habe mir gedacht, wenn sich irgendeine Gelegenheit ergibt, sollte die Stadt sich das Gebäude sichern. Wir sind im Moment gerade dabei, die Baustelle auf der anderen Seite der Hochstettenstraße, nämlich die alte Mauritius-Galerie, zu sanieren. Da geht im Moment wirklich die Arbeit richtig los beim Stadtmuseum, bei der Stadtbibliothek. Und wir sind im Moment dabei, einen Weg zu suchen, wie wir im Zusammenhang mit diesem Komplex eben auch das Gebäude der Walhalla in Angriff nehmen. Weil das Problem der Walhalla ist, dass ein wunderschöner Saal, wunderschönes Ambiente in einem grauenhaften Zustand. Wobei der Saal noch geht, aber der Rest des Gebäudes oder der Gebäude ist im furchtbaren Zustand. Das heißt, nach unseren Schätzungen kostet es ungefähr 10, 11 Millionen Euro, um das in die Gänge zu bringen. Und das Wichtigste bei anderen Sachen auch, man braucht eine sinnhafte Nutzung, die es danach ermöglicht, nicht nur einen renovierten Saal zu haben, sondern einen Saal, der eben auch bespielt wird, der lebt. Und es gibt so eine Überlegung mit einem Boardinghaus, also so eine Art Langfristhotel mit Kongressabteilung, die es ermöglichen würde, dass man das renoviert und vor allen Dingen auch eine Nutzung für den Saal unter der Woche hat. Weil alle unsere Überlegungen haben gezeigt, Varieté oder ähnliches über 7 Tage in Wiesbaden würde sehr schwierig sein. Und man sollte nichts bauen, was in ein paar Jahren wieder in denselben Zustand zurückführt.
Haben Sie eine Zeitvorstellung, wann dieses Problem mal gelöst sein wird?
Wenn Sie mich vor 2 Monaten gefragt hätten, hätte ich eine sehr optimistische gehabt. Aber leider ist das nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Also das wird bestimmt die nächsten 1-2 Jahre noch brauchen. Aber ich glaube, von der Güte des Konzeptes hängt es ab, ob nachher die Sache was wird. Wenn man jetzt irgendwelches Geld, wenn man es irgendwo finden würde, da investieren würde und ein Haus ohne Nutzung bauen würde, das wäre nichts.
Sie haben eben erwähnt, Sie wollten das nicht, Sie wollten sagen Stadtbibliotheken, ja. Sie haben Stadtmuseum gesagt. Wir werden mal nicht über das Stadtmuseum heute sprechen, weil das ein Thema für sich ist, fürchte ich. Also es würde unseren Zeitrahmen hier sprengen. Es sieht ja insofern nicht schlecht aus, als dass alle jetzt mal in die Puschen gekommen sind. Aber es gibt so viele Fragen noch. Vielleicht könnten wir das mal in einer anderen Sendung besprechen. Ja?
Aber ich würde sagen, wir sind so nah am Realisierungsweg wie noch nie. Ja.
Können wir darüber noch mal sprechen in einer nächsten Sendung?
Ja.
Gut. Dann kommen wir mal zum Kulturetat. Verglichen mit anderen Städten ist er mit 30 Millionen nicht besonders hoch. 50% davon gehen schon mal für das Staatstheater weg. Andere Gelder sind festgebunden an feste Institutionen plus Personal. Es bleibt ein frei verfügbarer Rest von etwa 150.000 Euro für kleine Initiativen und neue Projekte. Finden Sie das genug?
Gut, ich meine, das ist natürlich kann man es immer vergrößern, gar keine Frage. Aber wenn ich mir die kulturpolitischen Publikationen der letzten Zeit anschaue, ist in diesen Zeiten den Kulturetat nicht zu kürzen schon eine heroische Leistung. Wenn ich mir die Debatte zum Beispiel in den Bühnen im Ruhrgebiet anschaue, dann sieht man, dass die Debatte nicht über Erhöhung, sondern über Kürzung und Schließung geführt wird. Und das haben wir trotz schwieriger Haushaltslage in den letzten Jahren schlicht und einfach vermieden. Weil wir gesagt haben, wenn einmal eine Initiative weg ist, dann ist sie wahrscheinlich für immer weg. Die Verteilung des Etats haben Sie richtig beschrieben. Wir haben jetzt auch neue Verträge mit dem Land gemacht über die Erhöhung der Theateretats. Also dass beispielsweise ein Stück aus dem kommunalen Finanzausgleich mitfinanziert wird, weil eben die Theater nicht nur in Wiesbaden, sondern überall, nicht nur die Stadt, sondern die ganze Region mitversorgen, mitbespielen. Und wir haben uns über die notwendige Tariferhöhung verständigt, weil das nämlich immer so ein Thema war. Eine Tariferhöhung, auch eine moderate im Theater bei den festen Verträgen, hat immer dazu geführt, dass die Spielräume der Stadt sofort unheimlich eng geworden sind. Da haben wir jetzt eine Lösung gefunden, von der ich glaube, dass sie die nächsten Jahre reicht. Und dann muss man sehen, wir haben eine ganze Reihe von Aktivitäten ergriffen, die außerhalb des Kulturetats stattfinden. Also denken Sie an die Gebäude, die finden Sie nicht im Kulturetat, sondern die sind beispielsweise bei den städtischen Gesellschaften, die Häuser besitzen. Das heißt, wenn Sie die dazurechnen würden, dann hätten Sie sofort auch eine andere Relation. Aber keine Frage, bei den freien Initiativen, bei den neuen Projekten hat man immer den Kampf um mehr. Das ist so.
Zu den Räumen. Sie haben von den Gebäuden gesprochen, sprechen wir von den Räumen. Da wird ja allgemein beklagt, dass es zu wenig Räume gibt, in denen Veranstaltungen stattfinden können, Ausstellungen und so weiter. Und es gibt eine ganze Reihe von Konzepten wohl auch, dass man die Möglichkeit hat, da mehr Räume zu schaffen.
Das weiß ich nicht. Ich finde, wir haben eine ganze Reihe von Räumen und Immobilien. Vielleicht werden die noch nicht ausreichend genutzt. Also ein Beispiel, wir hatten, ich weiß nicht, ob Sie das meinten, aber das gehört mir dazu. Es war immer so ein Problem mit den Probenräumen für Bands. Die waren ein bisschen eng gewesen. Wenn Sie schauen, mit dem Schlachthof, übrigens auch zum Teil außerhalb des Kulturetats, mit 17 Millionen, das ist ein richtig großer Brocken. Und da werden zum Beispiel solche Räume entstehen. Oder denken Sie an den Schulberg oben, wo neben dem alten Schulberggebäude jetzt die Artothek entstanden ist und Ausstellungsräume. Also das sind viele neue Plätze entstanden in der letzten Zeit.
Ich meine aber jetzt auch für Ausstellungen, also für freie Gruppen. Also Räume für freie Theatergruppen, für Leute, die Ausstellungen machen möchten. Von denen höre ich, ja, wir haben keine Räume. Es ist ganz schwer, da was zu bekommen.
Ja, ich kenne das nicht im Detail. Ich kenne einige konkrete Punkte, also von dem Theater in Biebrich, also die dort eine Reihe von Projekten gemacht haben, mit denen habe ich mal drüber gesprochen, über diese Frage. Aber da geht es meines Erachtens auch immer mehr darum, so temporäre Plätze zu finden, so auratische Orte, die zu den Projekten passen.
Ja, genau.
Also Jugendzentren der 70er Jahre wollte ich eigentlich nicht nochmal machen.
Nein, das nicht. Aber keine fest etablierten, sondern Räume, die sich immer wieder ergeben. Also ja. Sehen Sie da eine Möglichkeit der Entwicklung?
Ja, natürlich, klar. Ja. Und es gibt auch immer wieder Initiativen. Umgekehrt bedeutet es auch, man muss, wenn man sieht, dass alle Dinge ihre Zeit haben, auch darüber sprechen, dass es manche nicht mehr geben wird. Wir haben gerade eine Debatte gehabt, beispielsweise über die freien Theater, die hier in Wiesbaden sind. Und wenn man sich so anschaut, wie viele Spieltage die haben, dann sieht man, dass da auch noch Reserven wären für andere, die dort auch die Bühnen nutzen können.
Sie haben also einen schönen Satz gesagt, für richtig gute Ideen braucht man nicht unbedingt Geld.
Stimmt.
Wem wollen Sie das sagen?
Allen. Ich will Ihnen auch ein Beispiel geben. Als wir jetzt das Gebäude gekauft haben, zufälligerweise Mauritius-Galerie, hat das die Stadt am Ende kein Geld gekostet. Das heißt, wir können das Projekt der Stadtbibliothek umsetzen, ohne dass wir zusätzliches Geld brauchen.
Das bezieht sich aber dann nur auf die Stadt, aber auf andere bezieht sich das nicht. Also die können damit vielleicht nichts anfangen.
Das weiß ich nicht. Also ich finde, wissen Sie, zu dem Druck für kreative Ideen gehört auch, dass man nicht in Dagobert Ducks Geldspeicher ist, weil dann so wahrscheinlich keine kreativen Ideen passieren.
Okay, alle haben es gehört. Viele Kulturinteressierte sind, um es mal gelinde auszudrücken, unzufrieden mit dem Marketing. Wiesbaden hat ein reiches Kulturangebot, aber viele bekommen davon einfach nichts mit. Und das muss man doch mal verbessern können. Ein großes Problem ist das Werbeverbot im historischen Fünfeck. Warum gilt das eigentlich auch für Kulturveranstaltungen? Regeln können doch auch mal geändert werden, wenn man gesehen hat, die sind nicht mehr brauchbar.
Gut, aber ich meine, das Werbeverbot gilt für das Aufstellen von Plakaten und sowas. Ich weiß aber nicht, ob das sozusagen die aktuelle und zeitgemäße Form der Werbung ist. Für die Thematik, die Sie angesprochen haben, sind bei mir sämtliche Tore offen. Ich setze da mehr auf Social Media. Wenn Sie denken, beispielsweise, was wir über unseren Internetauftritt, wie viele Leute wir da erreichen, und das in Kombination mit Facebook oder anderen Dingen. Ich glaube, da können wir heute viel mehr Leute erreichen, als wenn wir Plakate auf die Straße stellen.
Also ich finde das auf jeden Fall sehr wichtig, das Marketing. Und ich bekomme es immer wieder zu hören, auch in Wiesbaden ist ja nichts los. Dabei hat Wiesbaden ein ganz tolles Kulturangebot. Man muss es nur wissen. Und da sehe ich immer noch ein Problem oder einen Missing Link.
Also für mich ist das Kulturangebot der Stadt ist für mich ein Teil des Stadtmarketings. Jetzt mal von der anderen Seite her betrachtet. Wir haben vor ungefähr 4 oder 5 Jahren eine Initiative gestartet, die hieß 12 Gründe, Wiesbaden zu besuchen. Es ging darum, die Region auf die Idee zu bringen, aus irgendwelchen Gründen nach Wiesbaden zu kommen und haben 12 genannt, praktisch jeden Monat einen. Und da gehören mindestens zur Hälfte kulturelle Veranstaltungen dazu, weil das meine Erfahrung ist, wenn Sie in Berlin oder in München leben, das setzen Sie ins Auto, fahren eine Viertelstunde und das muss im Rhein-Main-Gebiet auch möglich sein. Und das Verrückte ist, es funktioniert richtig gut.
Und damit machen wir jetzt mal eine kleine Pause und hören ein Stück von Volker Kriegel. Sie haben es ja schon gesagt, aus Anlass seines 10. Todestages wird es im Juni eine Ausstellung seiner Werke geben und ein Konzert im Kurhaus im September. Volker Kriegel und Château Sentimental. So, wir gehen mal hier aus der Musik raus, weil ich noch ein paar Fragen habe an den Oberbürgermeister. Zuerst aber wollte ich gerade darauf kommen, dass ein sehr anregendes Buch von Florian Illis erschienen ist, 1913. Wiesbaden kommt darin nicht vor. Offenbar war die Stadt damals nicht interessant für Literaten und Musiker und Maler. Aber für die Wiesbadener selbst gab es allerhand Neues. Die Landesbibliothek wurde eröffnet, ebenso die Kaiser-Friedrich-Therme. Der Grundstein für das Landesmuseum wurde gelegt und man war ein Jahr vor der Eröffnung des Thalia-Filmtheaters. Und es war das letzte Amtsjahr des Oberbürgermeisters Karl von Ibel, der nach 30 Jahren Dienst in den Ruhestand gehen wollte. Übrigens wollte er Wiesbaden herrlichen Zeiten entgegenführen. Herr Oberbürgermeister Müller, Sie wollen keineswegs in den Ruhestand gehen. Deshalb wollen wir Sie nach Ihren Vorstellungen für die Zukunft fragen. Und da 100 Jahre ein bisschen sehr weit weg sind, wo sehen Sie Wiesbaden in 10 Jahren?
Also ich würde mich freuen, wenn es gelingen würde, neben den traditionellen Gebieten, in denen Wiesbaden stark ist, wenn es gelingen würde, den Bereich der Ausbildung in Wiesbaden zu verstärken. Also wenn ich höre über die Performance der Werkkunstschule in Wiesbaden vor vielen Jahren, dann würde es mich freuen, wenn es gelänge, in 10 Jahren so etwas wieder zu installieren. Nämlich, dass in den verschiedenen Hochschulausbildungsbereichen, sei es an der Hochschule Rhein-Main oder an anderen, ebenso diese Idee des übergreifenden Zusammenarbeitens gelehrt wird. Und man hätte hier in Wiesbaden auch hervorragende Plätze dafür, unter den Eichen ein idealer Platz für sowas. Und ich glaube, dass das auch für Sie wirklich sehr gut zu der Stadt passen wird. Wir haben unglaublich viele Kreative, die in der Stadt leben, von denen kein Mensch außer in der Stadt und außerhalb weiß. Und ich glaube, dieses Potenzial muss man fördern. Außerdem diskutieren wir in 10 Jahren über eine Erweiterung des Stadtmuseums wegen großen Erfolgs. Und was auch ein großer Traum von mir wäre, wäre es gelingen, wenn es mit dem Rhein-Main-Kulturfonds, wenn man es schaffen könnte, so eine wirklich international bedeutende Tanzakademie hier zu installieren. Also modernes Tanztheater, ja, so wie wenn Pina Bausch nach Rhein-Main käme.
Da hoffen wir, dass das alles funktioniert. Außerdem, dass Sie dann sagen können, oh, es gibt sehr viele Sponsoren, die in Wiesbaden die Kultur wirklich kräftig unterstützen, denn da fehlt es ja auch. Ich verabschiede mich. Am Mikrofon war Jutta Schostak. Zum Schluss natürlich Musik, und zwar von Richard Wagner. Vor 200 Jahren wurde der Komponist geboren und man kann davon ausgehen, dass wir in diesem Jahr Wagner satt kriegen. Wir fangen schon mal mit den Wagner-Huldigungen an, mit der Ouvertüre aus den Meistersingern. Ein Teil der Oper hat Wiesbaden ja in Wiesbaden-Biebrich komponiert. Und hier kommt gleich die schöne, schräge Version von Hurricane aus seiner CD Wagner e Venezia. Aber zuerst bedanke ich mich natürlich sehr herzlich fürs Kommen, Herr Dr. Müller, Oberbürgermeister. Und Sie kommen ja wieder, dann sprechen wir über das Stadtmuseum.
Ich freue mich drauf.